Gemeinde, und das ist euer Christusforum. Nicht irgendein Christusforum, was ich heute präsentiere, sondern es ist unser Christusforum. Ihr hier in Heiligenhaus seid Bestandteil, wichtiger Bestandteil dieser Gemeindefamilie, und ich freue mich immer, wenn ich bei euch sein darf. Es ist außergewöhnlich, schon allein die Sitzordnung an den Tischen, diese wunderbaren Menschen, der Ort, der so einen tollen Namen trägt, ihr die Heiligen, die ihr hier ein Haus habt und Reich Gottes baut. Vielen Dank, dass ich da sein darf, und drei kleine Dinge vom Christusforum: einmal unser Lesezeichen mit der Jahreslosung und hinten drauf, wie du in Kontakt treten kannst, wenn du den Newsletter noch nicht abonniert hast, wenn du dich in den sozialen Medien noch nicht verlinkt hast, dann tu das, weil, wie gesagt, das ist nicht irgendwas, sondern es ist unser Christusforum. Wir sind die Gemeindefamilie. Und wir bieten dir verschiedene Veranstaltungen, Möglichkeiten, und wir profitieren voneinander. Der Ehetag, wer mal Lust hat, nach Dresden zu fahren, jetzt in diesem Herbst am 4. November zum Thema Kinderkrach und Knutschen. Also herzliche Einladung, mal in diese schöne Stadt Dresden zu kommen und einen Ehetag zu verleben. Und eine letzte Einladung, bevor wir in Gottes gutes Wort eintauchen und die Predigt miteinander hören und verstehen wollen, uns berühren lassen wollen. Die Einladung zum Christusforum 24, ein Save the Date Flyer, hinten auch am Ausgang, 12. und 13. April. Da trifft sich die Gemeindefamilie in Hofgeismar bei Kassel. Wir haben ein tolles Thema zu Dein Reich komme, die Seligpreisungen, und wir werden einiges miteinander Wichtiges verhandeln, ob das Christusforum sich nochmal als neue Körperschaft neben dem Bund aufstellt. Also notiert euch den Termin, kommt nach Hofgeismar, es lohnt sich, es ist ein toller Ort, auch architektonisch sehr reizvoll, wo sich Neues mit Altem verbindet. Barocker Baustil mit viel Metall und Glas, und so ein bisschen holt es uns ab, was wir als Gemeinden ja auch immer bewegen. Das Alte, das Gute zu bewahren und Neues zu erfahren, das ist manchmal ein Balanceakt, das Alte mit dem Neuen in einer guten Art und Weise zu verbinden. Christusforum 24, 12. und 13. April in Hofgeismar. Wir steigen ein, und Marion hat es uns schon angekündigt, das Thema der Predigt gegen den Wind. Wenn ich zu euch komme, bin ich bislang immer gegen die Blitzer gefahren und habe euch das jedes Mal gebeichtet. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, es waren immer sehr wertvolle Besuche bei euch. Heute bin ich nicht geblitzt worden. Das liegt aber auch daran, dass meine Frau gefahren ist. Also richtig gut, dass wir einander haben und uns unterstützen. Und ich möchte mit euch eintauchen, ja, in etwas, wo ich den Eindruck habe, Gott zupft gerade an meinem Herzen und gibt mir nochmal eine neue Sicht auf Windrichtungen. Und schaut mal vielleicht am Anfang so ein paar Dinge zum Abholen. Was ist dir lieber, Berge oder Meer? Wer ist für Berge? Wer ist für Meer? Deutlich, deutlich mehr für Meer. Was ist dir lieber, Fisch oder Fleisch? Wer ist für Fisch? Ja, wer ist für Fleisch? Beides, ne? Okay. Ja, okay, das ist manchmal im Leben, man muss sich entscheiden. Ne? Oder um auf das Thema zu kommen, was ist dir lieber, Rückenwind oder Gegenwind? Wer ist für Rückenwind? Deutlich die Mehrheit. Wer ist für Gegenwind? Ja, genau, so schaut es aus. Uns ist der Rückenwind deutlich lieber, weil wir den Eindruck haben, da kommt irgendwie eine Kraft von hinten, die uns Anschub gibt, die uns irgendwie nach vorne bringt, die nicht so anstrengend ist. Und das ist ja irgendwie auch klar. Und immer wenn ich diese Frage stelle, haben wir eine deutliche Mehrheit für Rückenwind. Und ich möchte heute im Auftrag Gottes dich nochmal berühren und er wird dich hoffentlich berühren mit einem Aspekt, wo er sagt, auch wenn ich dir Gegenwind gebe, auch wenn ich dir Gegenwind schenke, das ist Ausdrucksform einer ganz besonderen Liebeszuwendung, einer Liebenswürdigkeit, weil der Rückenwind, wenn du jetzt ein Pilot oder eine Pilotin wärst, dann würdest du diese Frage vermutlich anders beantworten. Die Flugrichtungen, die Anflugrichtungen beim Landen und beim Starten sind immer gegen den Wind. Weil die Thermik das viel sicherer macht. Der Rückenwind, wenn er von hinten kommt, drückt das Flugzeug sozusagen auf den Boden. Es ist viel unsicherer, Rückenwind beim Starten und Landen. Ist viel schwieriger, darum dreht man sofort die Anflug- und die Startrichtung bei Flugzeugen an den Flughäfen und man startet und landet sicher gegen den Wind. Der Rückenwind ist gar nicht so einfach. Und wenn unser Jahresthema miteinander lautet, dich schickt der Himmel, dann haben wir, glaube ich, so insgeheim die Hoffnung, wenn uns der Himmel schickt, wenn wir Gesandte und ein Gesandter des Himmels sind, dann wird es ja hoffentlich mit Rückenwind zugehen. Das wäre ja irgendwie schon ein komisches Bild, wenn uns der Himmel schickt und wir liefen, wir marschierten, wir planten und müssen unser Leben bestehen, indem wir permanent gegen den Wind gehen. Und trotzdem, und ich möchte euch eine erste alttestamentliche Geschichte zeigen, bevor wir dann auch noch einen Predigtext aus dem Neuen Testament haben, die nochmal deutlich macht, der Herr wendet sich dir zu und er schickt nicht immer nur Rückenwind. Vom Himmel geschickt bedeutet nicht automatisch, dass wir mit dieser Sendung, mit diesem Auftrag, mit dieser Berufung und Befähigung insgesamt nur Rückenwind haben. Nochmal das Bild vom Fliegen. Der Rückenwind gibt zwar Tempo. Der Rückenwind gibt zwar dir das Gefühl, du kommst relativ gut und nicht mit ganz so viel Anstrengung durch dein Leben. Das Durchstarten, das Abheben, das mal Situationen verlassen, das sozusagen dem Herrn entgegenfliegen und ihn und von ihm sich bewegen lassen, das funktioniert viel besser mit Gegenwind. Ich weiß nicht, ob ihr in dieser bekannten Geschichte aus dem Exodus, aus dem Auszug des Volkes Gottes, des Volkes Israel, aus Ägypten hinaus ins gelobte Land, ob dir das schon mal aufgefallen ist, ob du das schon mal meteorologisch betrachtet hast, was da eigentlich passiert ist. Da lesen wir in 2. Mose 14, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Erstmal eine ganz gewaltige Zusage, dass es der Herr ist, der streiten wird. Nicht nur für
diesen Abschnitt immer erfassen.
Nicht nur für das Volk Israel, sondern für dich. Der Herr wird für dich streiten und du darfst stille sein. Kennst du das manchmal, wenn du Gegenwind hast, dass du das Gefühl hast, du kannst gar nicht atmen, du kannst gar nicht dagegen ansprechen? Und das ist eine Ausdrucksform der liebevollen Zuwendung, zu sagen, der Herr wird für dich streiten und du darfst stille sein. Und dann lesen wir, und jetzt kommen wir zu dieser interessanten Windrichtung, als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind. Die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und Linken. Darf ich dich mal fragen, also musst jetzt keine Antwort geben, es ist mehr eine rhetorische Frage. Hast du schon mal beim Lesen dieses Textes dir überlegt, ob das Rückenwind oder Gegenwind war? Und meteorologisch war es eindeutig ein Gegenwind. von hinten sozusagen die Verfolger des Pharao, der sozusagen dem Volk hinterhergehetzt ist. Von hinten die Verfolger und von vorne der Gegenwind. Was für eine eigentlich beklemmende Situation. Du hörst von hinten schon das Schnauben sozusagen der Heerscharen, die dich versuchen einzuholen. Und eben kein Rückenwind, sondern Gegenwind von vorne bläst dir auch noch nicht nur eine Brise, sondern ein starker Ostwind entgegen. Es war genau dieser Ostwind, der das Meer geteilt hat. Es war genau dieser Ostwind, dieser Gegenwind, der es möglich gemacht hat, dass das Volk hineinziehen konnte in das trockene Meer. Und wir lesen hier, die Wassermassen waren in eine Mauer zur Rechten und Linken. Gott befreit durch einen Gegenwind. Und wie sehr wünschten wir uns in diesen Situationen, dass wenn uns die Verfolger, und das sind ja nicht immer nur jetzt Heerscharen, es mag gesundheitliche Dinge sein, finanzielle Beziehungssachen, die dich einholen, Dinge aus deiner Vergangenheit, die du irgendwie immer wieder bewegst und wo du den Eindruck hast, ja, sie holen mich wieder ein, ich kann nicht wirklich wegrennen davon. Und dann kommt auch noch ein Gegenwind dir entgegen. Der Herr möchte dir heute in deine Seele, in dein Herz nochmal einen neuen Gedanken einpflanzen, dass Gegenwind dich beflügelt, dass Gegenwind dir hilft abzuheben, dass Gegenwind dich befähigt, dem Herrn sozusagen entgegenzusegeln und dass Rückenwind eher der Wind ist, der dich in den Situationen lässt, der dich schnell voranbringt, aber nicht wirklich durchstarten lässt. Und an der Exodus-Geschichte, an der Geschichte vom Volk Israel sehen wir, dem Herrn ist es sehr viel lieber, dass du auch mit Umwegen in dieser Beziehung bleibst und Vertrauen lernen darfst, als dass es zu einem schnellen Ziel kommt. Der Rückenwind ist der schnelle. Und Gott schenkt manchmal Gegenwind, weil wir im Gegenwind lernen, Vertrauen zu haben, abzuheben, die Dinge nicht immer nur menschlich zu beurteilen, nicht irgendwie schnell ans Ziel kommen. Die Geschichte mit dem Volk Israel durch die Wüste ist ein Beispiel dafür, dass Gott es immer wieder genießt und auch immer wieder traurig ist, wenn sie die Beziehung aufgeben. Und er ihnen immer wieder Möglichkeiten des Gegenwindes gibt, um abzuheben, um das Vertrauen nochmal neu zu prüfen, um zu sagen, ich stärke dich in deinem Glauben. Und Henry Ford hat es sozusagen schon mal zum Ausdruck gebracht, wenn alles gegen dich zu laufen scheint, erinnere dich daran, dass das Flugzeug gegen den Wind abhebt, nicht mit ihm. Vom Alten zum Neuen Testament auch wieder eine Windgeschichte, die ihr alle gut kennt und wo wir heute Morgen nochmal durch Gottes Liebenswürdigkeit zu uns, durch Gottes Liebe zu uns erkennen können, wie wir in den Stürmen des Lebens Gegenwind bekommen und dennoch als Geliebte daraus hervorgehen, als Befähigte, sozusagen als Kinder Gottes, die er nochmal in den einzelnen Situationen, wo der Wind uns entgegenfegt. Und wir sehen jetzt hier eine Geschichte, wo es wirklich auch lebensbedrohlich sein kann und wie Gott hindurch hilft, wie Gott hindurch rettet. Ich habe uns mitgebracht eine Geschichte, ich habe hier mal das Markus-Evangelium genommen, sie wird ja in unterschiedlichen Evangelien in den auch berichtet und da lesen wir. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns ans andere Ufer fahren. So, jetzt spinnt hier vorne meine Technik, dann lese ich hier mit euch mit. Lasst uns ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien: Meister, wir sind verloren. Macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See: Schweig, sei still. Erinnert euch nochmal an den Text gerade: Ich will für euch streiten und ihr werdet stille sein. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht und Staunen gepackt. Sie sagten zueinander: Wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Was für ein Sturm! Was für eine gewaltige Zuwendung! Was für eine Herausforderung für die Jünger, nun plötzlich zu erkennen, wir sind in einer lebensbedrohlichen Situation. Zumindest haben sie das gedacht. Und ich bin nicht sehr seetauglich, wenn ich mich da reinspüre. Ich wäre wahrscheinlich der Erste gewesen, der Jesus geweckt hätte, weil mich das nicht so sehr, ja, ich da nicht so sehr einen großen Risikoappetit habe, auf See genau das zu erleben. Wir haben hier den Begriff der Jünger. Massedevomenos, das griechische Wort für Jünger, bedeutet eigentlich Lehrling. Und das Bild von einem strengen Lehrherrn, der dich sozusagen 100-mal am Tag zusammengeigt, weil du irgendwas nicht richtig machst, das führt uns so ein bisschen auf eine falsche Fährte. Dieses Bild vom Meister und dem Lehrling ist eher das Bild von einer Lebensgemeinschaft, wo du am Leben und im Leben eines Lehrlings Teilhabe hast an dem, was der Meister tut. Das ist kein 8-Stunden-Arbeitssetting, sondern das ist mehr eine Lebensgemeinschaft. Dieses Bild trifft hier den Lehrling und den Meister. Und die Jünger durften sich jetzt von ihrem Meister Jesus Christus ein paar Dinge abschauen, wie er mit den Stürmen des Lebens umgeht. Ein erster wichtiger Aspekt: Wenn du etwas lernen willst, dann brauchst du ein dickes Problem. Ohne dickes Problem lernst du nichts. Was könnte ein Auszubildender als Kfz-Mechatroniker lernen, wenn es keine kaputten Autos gäbe? Was könnte eine Kosmetikerin lernen, wenn es keine Gesichter mit Falten gäbe, die man irgendwie zupinseln dürfte? Was könnte ein Pastor, eine Gemeindeleiterin, Gemeindeleitung lernen, wenn es nicht auch mal Probleme in einer Gemeinde gäbe und Schafe, die manchmal zubeißen? Was könnte ein Arzt lernen? Wie könnte aus einem Arzt ein sehr guter Arzt werden, wenn es keine Krankheiten gäbe, an denen er auch herausgefordert ist? Wir brauchen zum Lernen ein dickes Problem. Und wir meinen manchmal, ist illusorisch, wir könnten Dinge lernen ohne Herausforderung. Was darf ein Christ lernen in seinem Glauben? Und wie kann er in seinem Glauben den nächsten Wachstumsschritt gehen? Ganz oft durch eine Herausforderung. Durch eine nächste Herausforderung, durch einen Gegenwind, durch einen Sturm, wo Gott sagt: Ja, genau, jetzt komm, jetzt heb ab und vertrau dich mir an. Wir fliegen miteinander. Und ich werde dich über diese Herausforderung drüber bringen. Ich nehme die Herausforderung nicht weg. Weil ohne Herausforderung wirst du nicht lernen, wirst du in diese Beziehung nicht mehr investieren, wird dein Glaube sozusagen nicht einmal deutlich auch herausgefordert. Wir brauchen ein dickes Problem. Was war das dicke Problem? Ich habe es rot markiert. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Das war das dicke Problem. Oder vorhin in unserem alttestamentlichen Text, da war das dicke Problem, die Angreifer von hinten, die Verfolger und der Gegenwind von vorne. Ein zweiter Baustein, neben dem, dass wir ein dickes Problem brauchen, ist ein klares Wort von Jesus. Ein klares Wort von Jesus empfangen in den Herausforderungen, in denen wir stecken. Und schau mal, ich mache es dir leicht, ich habe es auch wieder rot markiert, was das klare Wort war. Das klare Wort von Jesus war: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Das war das klare Wort. Und wenn jetzt in der Mitte des Sees ein Sturm losbricht, dann haben sie sich nicht mehr an das klare Wort erinnert. Weil wenn Jesus sagt, lasst uns ans andere Ufer fahren, dann ist die Mitte des Sees noch nicht das andere Ufer. Und in diesem Sturm, in dieser Herausforderung, hätten sie sich erinnern können an dieses klare Wort von Jesus. Lasst uns hinüberfahren ans andere Ufer. Und wie gesagt, wir dürfen lernen, in den Zeiten, in denen die Stürme zunehmen, ruhig zu bleiben, unsere Hysterie, unsere Aufregung beiseite zu legen. Wir lernen das durch Routine und durch Üben. Und deshalb erinnere dich doch immer mal wieder, schreib sie auf, diese klaren Worte von Jesus, auch in deinem Leben. Wir werden geistlich wachsen und reifen, wenn wir im Sturm ruhig bleiben und uns genau auf diese Worte entsinnen. Und ich glaube, wir haben ganz persönlich jeder so klare Worte von Jesus. Beim Bibellesen wirst du merken, beim letzten Mal, als ich hier war, habe ich über Ewigkeit gesprochen, himmlische Perspektiven in Krisenzeiten, das sind klare Worte von Jesus, dass hier keine bleibende Stadt ist, dass die Herausforderungen hier auf dieser Erde endlich sind und dass Gott uns Wohnungen bereitet. Ein dritter Punkt fiel mir auf. Wenn wir lernen, brauchen wir eine Entscheidung gegen gefangene und tote Systeme. Das hört sich erstmal ein bisschen komisch an. Ich möchte es dir versuchen zu erklären. In Matthäus lesen wir in dieser Sturmstillungsgeschichte nochmal einen Verweis, den wir hier bei Markus nicht finden. Darum springe ich mal kurz rüber ins andere Evangelium. Da heißt es, ein anderer aber, einer seiner Jünger, sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus spricht zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Das klingt ja erstmal wenig seelsorgerlich, das klingt ja erstmal wenig nächstenliebend. Da ist der Vater eines Jüngers gestorben und er möchte noch zum Begräbnis seines Vaters und Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Und irgendwie springt da etwas an, von immer mal wieder zu schauen, wo sind die Totensysteme. Jesus hat ja nicht grundsätzlich was gegen Begräbnis. Jesus hat schon gar nichts gegen Trauerprozesse. Jesus hat auch überhaupt nichts dagegen, sich dieser Familie hinzuwenden. Und trotzdem gibt es hier offensichtlich ein System, was gefährlich war und vom Auftrag ablenken würde. Der Auftrag war, hinüberzufahren ans andere Ufer und dort wartete, ihr kennt es als Bibelkenner, der besessene Gerasener, den sie im Grunde befreien und heilen konnten und dann noch verschiedene andere Geschichten von der blutflüssigen Frau, von der Tochter des Synagogenvorstehers, die gestorben war. Also dort warteten sozusagen Dinge, die auch tot und gebunden waren, aber dort offensichtlich eine Form von Freisetzung. Es geht nicht darum, das will ich ausdrücklich sagen, ich bin ein bisschen krank, ihr müsst mit meinem Räuspern und Schnupfen jetzt Vorlieb nehmen. Es geht also nicht darum, unsere Familien zu brüskieren und zu verprellen und lieblos zu behandeln. Darum geht es Jesus auch überhaupt nicht. Es geht ihm aber in seiner großen Perspektive darum, was hält dich an deinem Auftrag ab? Was bindet dich sozusagen, damit du diese Berufung nicht ausleben kannst. Und ich glaube, da gibt es so ein paar Dinge. Die Vision von Gott für mein Heute und mein Morgen ist wichtiger als die Fotoalben mit Bildern von vor 50 Jahren. Es stand die Befreiung des Gerasenas an, die Hilfe und dem entgegenstand der verstorbene Vater, der hat nichts mehr davon, dass sein Sohn ihn sein Leib zu Grabe trug. Die Frage, wo ist deine geistliche Heimat, wo hast du deinen Auftrag? Es mag Menschen geben, die wollen Jesus nachfolgen und halten an Religiosität und Tradition fest. Gehen in Gemeinden und Kirchen, wo sie dennoch leer laufen, weil Gott mit ihnen dort nichts vorhaben kann. Es gibt einen einzigen Aspekt, den die Gemeinde Jesu attraktiv macht, und das ist die Gegenwart Gottes. In allen anderen Dingen sind alle möglichen Leute besser als wir. Wenn du ein gutes Konzert besuchen willst, gibt es tolle Leute, die gute Konzerte machen. Wenn du eine tolle Show erleben willst, gibt es Leute und viele Angebote, die tolle Shows machen. Gemeinde Jesu hat ihren Hauptattraktor darin, dass hier die Gegenwart Gottes ist, dass sich hier der Frieden Christi lagert und dass Menschen berührt werden und sagen, da ist kein totes System, sondern da sind Worte des Lebens. Ein kleines Beispiel, wo uns das nochmal deutlich wird, bevor wir dann zum letzten Punkt kommen, wie wir lernen können. Das ist ein kleiner und ein großer Elefant, habt ihr bestimmt erkannt. Der kleine Elefant, und das ist im Übrigen eine wahre Geschichte, wie man Elefanten zähmt. Der kleine Elefant wird an eine Kette gelegt. Und der kleine Elefant versucht es einmal, fünfmal, zehnmal, 50-mal, 100-mal von dieser Kette wegzukommen. Und irgendwann hat er gelernt, ich komme von dieser Kette nicht los. Mittlerweile ist ein großer Elefant und es wäre ein leichtes, mit einem Ruck sich von dieser Kette frei zu strampeln. Er hat aber als kleiner Elefant gelernt, und sozusagen ein Muster eingeübt und verinnerlicht, ich komme von dieser Kette nie los. Und mittlerweile ist es ein großer Elefant, der sozusagen natürlich von der Kette loskommt. Und deshalb bezeugt die Bibel, bezeugen Lieder genau das. Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Stricke des Todes, die reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden, er, der Sohn Gottes, der machet Recht frei. Bringet zur Ehre aus Sünde und Schande, Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Was für eine gewaltige Zusage, dass wir nicht an die toten Systeme aus Tradition, aus Gedankenmustern des kleinen Elefanten, der das so verinnerlicht hat, dass er gar nicht merkt, wie er schon groß geworden ist und dass diese kleine Kette jetzt ihm nichts mehr anhaben kann. Es geht um eine Entscheidung gegen gefangene und tote Systeme. Und das ist das, wozu wir manchmal den Gegenwind brauchen, um abzuheben und zu sagen, jetzt hebe ich ab, ich nehme nicht mehr das in Anspruch, was mich gefangen hält. Paulus sagt in einem seiner Briefe, ich habe es noch nicht völlig ergriffen, aber dennoch will ich das Alte vergessen und mich dem ausstrecken, was da vorne ist. Und das zeugt davon, dass wir auch immer wieder diese Gegenwindserfahrungen brauchen, weil im Rückenwindmodus bleiben wir sozusagen unten und im Gegenwind erleben wir Gottes Liebe und Durchtragen. Ein letzter Punkt. Ich glaube, wir brauchen eine grundsätzliche und eine tiefe Freude, die Herausforderungen, den Gegenwind anzunehmen. Ein Jünger ist ein Nachfolger, nicht nur ein Mitläufer. Da waren die 12 Jünger, dann gab es den erweiterten Kreis von 70 und dann gab es ganz viele, die mitgelaufen sind. Mal waren sie da, mal waren sie weg, sind sozusagen immer hin und her gesprungen, wieder ein Stück Etappe mit Jesus mitgegangen, dann wieder zurückgekehrt in ihre alten Systeme, in ihre Familien. Das ist verständlich, aber der Jünger, der hier gemeint ist, ist sozusagen dicht dran, lässt sich von den Gegenwindserlebnissen nicht beeindrucken, sondern eher herausfordern. Wenn du bei jedem Gegenwind in der Nachfolge Christi sozusagen dich wieder wegbewegst und wiederkommst, dann ist das ein Mitläufertum, aber nicht eine Frage der Nachfolge. Und nun will dieser Jünger lernwillig sein. Lernwillig. In der Frage der Herausforderung, in der Frage des Gegenwindes, könnten wir ja auch mal fragen, Herr, soll das jetzt mein Meisterstück werden? Und plötzlich bist du in dieser Herausforderung in einer ganz anderen Position. Nicht als die Gebeutelte und der Gebeutelte, der jetzt einfach vom Wind durchgeschüttelt wird, sondern als ein Nachfolger, der etwas lernen darf mit der Frage, Herr, ich bleibe bei dir, ich bleibe an dir dran. Ich bin deiner Liebe würdig und ich liebe und verehre dich von ganzem Herzen und könnte diese Herausforderung gerade in meinem Leben ein Meisterstück werden, wo ich von dir lernen darf. Sie sind hinübergekommen ans andere Ufer des Sees. Ich habe es gerade schon angedeutet, dort warteten große Herausforderungen. Das waren keine kleinen Bretter zu bohren. Die Besessenheit des Legion, dieses Gerasenas, der sozusagen befreit wurde. Diese kranke, an Blutfluss leidende Frau und die gestorbene Tochter, die zu neuem Leben erweckt wurde, das sind ja tatsächlich auch große Herausforderungen. Und gleichzeitig hilft es uns, diese Gegenwinderlebnisse, sie sollten dann ja die Stadt verlassen nach der Befreiung des Gerasenes, da war ja ganz viel Gegenwind, die waren nicht immer nur willkommen. Und trotzdem haben sie neben und mit ihrem Meister etwas gelernt. In einem Testmodus, in einem Prüfungsmodus, in einer Situation, wo wir herausgefordert sind, unseren Glauben zu bewähren. Wisst ihr, die Welt geht immer mehr kaputt und die Jünger Jesu werden immer stabiler. Das wäre doch mal irgendwie eine Vision. Ich glaube, das ist die Vision unseres Gottes auf seinem Herzen, der diese gefallene Welt irgendwie auch zum Ende bringt und erlösen wird. Und indem die Welt immer mehr kaputt geht, werden die Jünger Jesu immer stabiler. Wir werden immer mehr zu überwindern. Lasst uns auf die andere Seite fahren. Diese innere Freude auch in Schwierigkeiten. Ich sehe das Endergebnis noch nicht, aber ich vertraue darauf, dass dieser mein Gott es ernst meint, es gut meint und alle Windrichtungen, ob Rückenwind oder Gegenwind, dazu nutzt, uns weiterzubringen. Und nun sendet Christus. Und das ist das Ende dieser heutigen Predigt. Und nun sendet Christus als der Meister seine Jünger mit einem Gesellenbrief in diese Welt. Und fühl dich heute mal in der Rolle, dass dein Meister Jesus Christus dir heute einen Gesellenbrief in die Hand gibt und sagt, du bist genau der, du bist genau die, die das jetzt tun darf. Er aber rief die 12 zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle Dämonen, dass sie Krankheiten heilen konnten und sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und zu heilen die Kranken. Sie waren mit ihm unterwegs, sie durften zuschauen, sie haben viel Gegenwind erlebt, sie haben viel Herzensschrecken durchgemacht und im Grunde der Glauben, der sich jetzt bewähren darf, weil Gott uns etwas zumutet und zutraut und uns befähigt und sendet in diese Welt. Dich schickt der Himmel, nicht nur mit Rückenwind. Dich schickt der Himmel, gerade auch in den Momenten, wo du Gegenwind erfährst. Und dich schickt der Himmel, weil die Liebe Gottes dich beauftragt, genau das zu tun. Und das ist sozusagen und mündet in den großen Missionsbefehl und Missionsauftrag Jesu für dich und mich. Dich schickt der Himmel. Und Jesus trat herzu und spür das mal, wie Jesus jetzt herzutritt, wie er sich neben dich setzt, wie er seinen Arm um dich legt und mit dir redet. Und zu dir spricht. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das ist auch eine Gewalt, die in allen Situationen des Gegenwindes eben eine Gewalt ist und eine Herrschaft. Und du nicht verzagen musst, du bist nicht allein. Jesus Christus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Herr Jesus Christus, ich möchte beten um Schutz und Segen für meine Geschwister hier im Heiligenhaus, für jede Schwester, für jeden Bruder, in ihren persönlichen Situationen, dort, wo gerade Rückenwind ist und die Dinge geschmeidig und scheinbar einfach laufen. Und möchte besonders bitten um deinen Trost, um deinen Segen, um deine Auferbauung in den Momenten und Situationen, wo wir gerade mitten im Wind stehen und wo uns von hinten die Verfolger kommen, von vorne der raue Wind ins Gesicht bläst. Und wir fragen dich, Herr Jesus, soll das jetzt gerade in diesem Moment vielleicht unser Meisterstück werden, wo wir von dir, dem Meister, dem Erlöser, dem Vollender, all das empfangen an Befähigung mit unserem Glauben, mit unserem Vertrauen, mit unserer Hoffnung, nicht nur unser persönliches Leben zu beeinflussen, sondern Friedensboten zu sein in dieser Welt. Dann wollen wir Stille halten. Denn du wirst für uns streiten. Amen.